Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe mir vorhin vor dem Gottesdienst überlegt oder bewusst gemacht, dass es bei mir jetzt etwa ein halbes Jahr her ist, dass ich das letzte Mal hier gestanden bin. Ja, die gegenwärtige Krise hat doch einiges verändert. Aber ich bin sehr froh, dass Gottesdienst in dieser Form, wie wir ihn jetzt gestalten, doch wieder möglich ist. Die heutige Predigt hätte ich eigentlich im März gehalten, aber ich möchte euch oder wollte euch dieses Thema nicht vorenthalten. Und für mich hat es natürlich die vergangene Woche dann auch etwas entspannter gemacht, als wenn ich eine Predigt komplett hätte vorzubereiten gehabt. Ist euch eigentlich jetzt gerade bewusst, wie die Jahreslosung von 2020 lautet? Genau, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das zitieren wir relativ leicht, aber wie geht's uns mit dieser Aussage? Kein Problem? Oder vielleicht doch? Glauben, ist das ein Selbstläufer oder eher eine Herausforderung? Mir geht es ja manchmal so, dass ich mit ganz konkreten Anliegen zu Gott komme. Und da habe ich dann zum Teil eben auch schon konkrete Vorstellungen, wie Gott auf mein Anliegen reagieren sollte. Aber dann mache ich auch immer wieder die Erfahrung, dass Gott sich, zumindest für mein Empfinden, doch ziemlich zurückhält. Und auf diese Art und Weise wird dann mein Glaube schon herausgefordert. Gut, es gibt in der Bibel eben auch die Aussage, dass wir im Glauben leben und noch nicht im Schauen, sprich im Erleben. Aber es bleibt dann bei mir immer wieder auch so eine gewisse Unzufriedenheit. Oder, ja, ich muss mich dann einfach ganz bewusst Gott zuwenden, mich ihm unterstellen und muss mir bewusst machen, dass es eben für das Vertrauen in Gott keinen Ersatz gibt. Und dass mein Vertrauen auch gefragt ist, auch wenn Gott anders handelt, als ich es mir vorstelle oder als ich es von ihm erbitte. Aber ich muss mir dann klar machen, Gott muss sich dafür bei mir nicht entschuldigen. Er muss sich mir gegenüber nicht rechtfertigen. Und so bleibt eben das Vertrauen in Gott gefragt. Und da gibt's keinen Ersatz dafür und auch keinen Umweg, Ausweg oder Abkürzung. Und da bin ich dann eben auch immer wieder in dieser Situation. Ich glaube, aber Herr, hilf mir, dass ich dir auch vertrauen kann, dass ich auch Geduld haben kann und ein Ja haben kann, wenn es anders kommt, als ich es mir vorgestellt oder gewünscht habe. Die heutige Predigt habe ich mit dem Titel versehen, notwendiger Glaube. Und Simon hat es schon angedeutet, es geht um den Elisa, also um eine Person des Alten Testaments. Und auch damals war schon Glaube gefragt und gefordert. Auch damals schon war Glaube notwendig. Es geht um ein Kapitel davor, vor dem, was Simon vorhin kurz gestreift hat, 2. Könige 5. Und der Predigttext heute sind die Verse 1 bis 19. Ich lese sie nach der Luther-Übersetzung. 2. Könige 5. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Land Israel, Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er, der Naaman, zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan, so wirst du rein, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen seines Gottes, des Herrn, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasch dich, so wirst du rein? Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Opfer und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Soweit dieser Text. Am Anfang des 5. Kapitels in 2. Könige, da wird uns zunächst der Feldhauptmann Naaman beschrieben. Nur ein paar kurze Sätze. Er war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Kein heute so übliches Deutsch mehr, aber es ist eine total positive Schilderung von Naaman. Dieses Wort trefflich, das bedeutet fehlerlos, beispiellos, mustergültig, perfekt oder vorbildlich oder auch nachahmenswert. Man könnte sagen, bei Naaman, da hat alles gestimmt, da hat alles gepasst. Er hatte eine große Karriere hinter sich. Er hatte Erfolg auf der ganzen Linie. Er hatte Anerkennung bei seinem Chef, dem aramäischen König. Er war geachtet am Hof. Er war ein Siegertyp. Und wer wünscht sich sowas nicht? Der Grund für seinen Erfolg wird hier im Text auch genannt. Es war nicht nur seine eigene Tüchtigkeit. Bestimmt war die auch vorhanden. Aber seine Erfolge haben sich in erster Linie nicht darauf gegründet. Der Grund seiner Siege und seiner Erfolge war, dass Gott, der Herr, der lebendige Gott Israels, den Aramäern durch den Naaman Siege ermöglicht hat. Und das zeigt, dass Gott der Herr der Welt ist und dass Gott alles in seiner Hand hat und dass Gottes Wirken eben nicht nur auf das Volk Israel damals begrenzt war und auch heute nicht nur auf das Volk Gottes begrenzt ist. Gott hatte alles in der Hand und damit eben auch die Kriege von Naaman und die Siege von Naaman, auch wenn das damals vielleicht keiner realisiert hat. Aber Gott hat die Fäden in der Hand. Und Gott gab damals Naaman Gelingen und hat dafür gesorgt, dass er eben siegreich war. Und so hat Gott Naaman zu dem gemacht, was er war, ein gewaltiger Mann. Und so hat Naaman eben zu den Oberen der obersten 10.000 gehört. So ist Naaman vordergründig betrachtet auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Nur, es gab eben in seinem Leben ein großes Aber. Aber er hatte Aussatz. Eine schlimme Krankheit damals. Aussatz. Es war für Naaman die Schattenseite seines Lebens. Das war das Negative, das Schlimme seines Lebens. Denn damals war Aussatz oder Lepra nicht heilbar. Und so hat dieser große Mann, wie er uns geschildert wurde, eigentlich zwei Welten, in denen er lebt, die sein Leben betreffen. Er hat in zwei Welten gelebt, in denen er klarkommen musste. Erfolg, Sieg auf der einen Seite und Aussatz auf der anderen Seite. Mit Anerkennung und Gewinner sein, damit kommt man ja noch leicht klar. Aber Ausgestoßener vielleicht zu werden, die Krankheit zu haben und dann eben auch mit der Bedrohung, mit der Angst, mit der Unsicherheit durch diese Krankheit fertig zu werden, das ist eben die andere Seite. Und das wirft ja auch bei den Betroffenen, bei den Kranken auch Fragen auf. Wie schnell schreitet diese Erkrankung fort? Wie lange kann Naaman seine Glieder noch gebrauchen? Merken die Leute um ihn herum schon, dass er krank ist, dass er Aussatz hat? Wenn die das merken, dann könnte er geliefert sein. Von der Bibel her wissen wir, dass in Israel die Aussätzigen von den Gesunden isoliert wurden, dass sie in bestimmten Gegenden sich aufhalten mussten und keinen Kontakt zu den Gesunden haben durften. Sie mussten die Gesunden schon von Weitem durch Zurufen warnen und über ihren eigenen Zustand informieren. Ob das in Syrien bei den Aramäern genauso war, weiß ich nicht. Vielleicht hatte Naaman ja auch durch seine hohe Position im Staat einen gewissen Vorteil. Zumindest hat Naaman seine Stellung genutzt und hat den Kampf gegen die Krankheit aufgenommen. Und hier springt dieser biblische Bericht etwas zurück und informiert uns darüber, dass die Aramäer bei ihren Kriegszügen auch mal in Israel eingefallen waren. Und bei diesem Kriegszug haben sie auch Israeliten deportiert, mitgenommen, entführt. Und ein israelitisches Mädchen ist dann bei der Frau von Naaman in den Dienst gekommen. War dort quasi Sklavin, Dienerin von der Frau von Naaman. Und als dieses Mädchen eben von Dilemma von Naaman etwas mitbekommt, da sagt sie zu ihrer Herrin, zu ihrer Chefin: Wenn mein Herr bei dem Propheten in Samaria wäre, dort könnte ihm geholfen werden. Vermutlich wurde dieses israelitische Mädchen nicht schlecht behandelt bei der Frau von Naaman, denn sie hat die Hilfsmöglichkeit für den Naaman nicht verschwiegen, von der sie wusste. Sie hätte ja aus Rache für ihre Deportierung schweigen können. Und dieses Mädchen aus Israel hat sich auch den Glauben an den Gott Israels bewahrt. Und sie hat mit der Hilfe Gottes durch den Propheten Elisa gerechnet. Damit hat sie sich von vielen ihrer Landsleute unterschieden bis hinauf zum König. Den Naaman zeichnet aus, dass er auf die Sklavin hören konnte, dass er sich als Anführer, als Chef des Heeres nicht zu stolz war und zu groß vorgekommen ist, um auf kleine Leute, um auf eine Dienerin zu hören. Er hat diesen Rat angenommen. Vielleicht hatte er schon vom Gott Israels gehört und es war ein gewisses Maß an Vertrauen dem Gott Israels gegenüber da, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch einfach nur der sprichwörtliche Griff nach dem Strohhalm, weil er alle anderen Möglichkeiten schon durchprobiert hatte und nichts hatte geholfen. Naaman ist auf jeden Fall diesem Hinweis nachgegangen und er hat seine Beziehungen spielen lassen. Er ist zu seinem Chef gegangen, zum König der Aramäer, und hat ihm die Situation geschildert und auch den Rat seiner Sklavin, seiner Dienerin. Und er hat sich die Unterstützung seines Königs geholt. Er hat ein Empfehlungsschreiben mitbekommen. Außerdem hat er dann ein großes Vermögen eingepackt, um sich einfach die beste Behandlung leisten zu können. Aus seiner Sicht. Und mit diesen Vorbereitungen hat er sich dann aufgemacht, ist losgezogen, nach Israel gekommen, nach Samaria, und dort ist er zum Propheten gegangen, aber das hat er leider nicht gemacht. Er ist zum israelischen König gekommen, wo er den Brief dann übergeben hat. Und wir haben es ja vorhin gelesen. Der aramäische König fordert den israelischen König auf, er solle gefälligst seinen Heerführer vom Aussatz befreien. Nur, da war Naaman auf dem Holzweg. Und das israelitische Mädchen hatte ihn ja auch zum Propheten in Samaria geschickt und nicht zum König. Naaman war auf dem falschen Weg. Und das hat er zum Glück später auch noch begriffen und dann doch noch den Propheten Elisa aufgesucht. Aber zunächst hat sein Besuch beim König doch viel Wirbel ausgelöst. Verständlicherweise, der israelitische König war entsetzt über den Inhalt des Briefes. Den Inhalt des Briefes hat er gleichgesetzt mit dem Anspruch, dass er als israelitischer König Mittel, Macht und Möglichkeiten des lebendigen Gottes gehabt hätte oder haben müsste, um diesen Auftrag auszuführen, um den Kranken gesund zu machen. Jemanden von Aussatz zu heilen, das war für einen Menschen genauso unmöglich, wie jemanden zu töten und dann wieder lebendig zu machen. Das Zweite ist uns sonnenklar, das kann kein Mensch. Jemanden töten und dann wieder lebendig machen, das geht nicht. Und genauso wenig ging es für den israelischen König, den Naaman vom Aussatz zu befreien. Und der israelitische König, der hat seine Begrenzung, nein mehr, seine Ohnmacht durchaus gesehen und eingestanden. unmöglich für ihn. Und deshalb hat er den Besuch des Naaman eigentlich aus politischer Sicht als Anlass gesehen. Die Nachbarn wollen Streit mit uns, die wollen einen Krieg anfangen. Bisher eigentlich eine recht spannende Geschichte. Aber gibt es da Parallelen zu uns? Wie reagieren wir eigentlich in Schwierigkeiten oder sogar in Krisen? Verlassen wir uns da zunächst auf uns selber, auf die eigenen Möglichkeiten, auf unser Wissen, auf unser Können, vielleicht auf die finanziellen Mittel oder sogar Vitamin B, unsere Beziehungen? Oder verfallen wir in Panik? Sehen wir uns in einer Zwickmühle, aus der wir nicht gut herauskommen werden, egal wie wir uns entscheiden? Rechnen wir tatsächlich mit Gottes Hilfe und verlassen wir uns wirklich auf Gott? Das Wort Gottes fordert uns auf, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu Gott kommen und es Gott hinlegen. Wir dürfen Gott alles sagen. Wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten und alle unsere Sorgen und Nöte auf ihn werfen, weil er für uns sorgt. Aber glauben wir das wirklich? Ist das für uns Realität, eine Tatsache? Leben wir das selber oder wissen wir nur, dass die anderen sich daran halten sollten? Wo suchen wir unsere Hilfe? Gerade bei Krankheit, bei schwerer Krankheit, da klappert man ja alle Ärzte ab und ist hin und her gerissen zwischen Vertrauen, zwischen Gebet und dem Vertrauen auf medizinische Möglichkeiten und auch auf die Überlegungen, selber aktiv werden zu müssen. Ja, was macht man eigentlich, wenn man betet und man bekommt keine Antwort oder keine Hilfe? Es bleibt alles beim Alten. Muss man dann nicht seinen Verstand gebrauchen? Muss man dann nicht selber die Sache in die Hand nehmen? Für mich ist das ein schwieriges Thema, auf das ich euch keine pauschale Antwort geben kann. Und für das ich auch keine pauschale Führung Gottes sehe. Da ist dann der Glaube herausgefordert. Da ist dann der Glaube unter Umständen sogar schwer geprüft. Und dann bleibt uns eigentlich nur übrig, dass wir Gott vertrauen, dass wir darauf trauen, dass Gott uns die richtigen Schritte lenkt, dass Gott die Sache in die Hand nimmt. Als Elisa von der entsetzten Reaktion des israelitischen Königs gehört hat, da hat er einen Boten hingeschickt. Und er hat den König daran erinnert, dass es einen Propheten Gottes in Israel gibt und dass der König Naaman zu ihm schicken soll. Ist da der Elisa nicht etwas voreilig oder vielleicht sogar hochmütig? Naaman soll kommen, damit er erfährt, dass es in Israel einen Propheten gibt, Klammer auf, der helfen kann, Klammer zu. Menschlich gesehen ist das schon hochmütig. Aber Elisa weiß, wer er ist und er weiß vor allem, wer Gott ist. Elisa kennt die Mittel und Möglichkeiten seines Gottes. Elisa ist eng mit Gott verbunden und er weiß sich auch in dieser speziellen Situation von Gott geführt. Und gleichzeitig korrigiert Gott mit dieser Aussage von Elisa den Naaman. Denn der wurde ja von der Dienerin seiner Frau zum Propheten geschickt und nicht zum König. Und wenn Naaman das jetzt erleben soll, dass er zum Propheten geht, der ihm helfen kann, dann bestätigt Gott damit den Glauben des verschleppten israelitischen Mädchens. Und das zeigt doch, dass Gott jeden Menschen sieht, jeden Menschen kennt, vor allem auch diejenigen, die sich auf ihn verlassen und die ihm vertrauen. Und diese Aussage von Elisa, die Haltung von Elisa, die ist auch eine Anfrage an uns, was wir unserem Gott zutrauen. Darf Gott über uns verfügen? Darf Gott unser Leben gestalten? Darf er es so gebrauchen, wie er es will? Wann und wo er es will? Die Aussage von Elisa wurde vor dem Hintergrund getroffen, dass Elisa sich ganz selbstverständlich als Bote und als Werkzeug, als Diener Gottes verstanden hat. Für uns sind die Taten und die Wunder von Elisa eigentlich unvorstellbar. Aber für Elisa waren sie nichts Besonderes, weil er es als Wirken Gottes gesehen hat und nicht seine eigenen Werke. Und deshalb kann Elisa sagen, ohne Stolz oder eingebildet zu sein, lass ihn zu mir kommen. Und so kommt Naaman dann schlussendlich mit seinem ganzen Gefolge beim Haus von Elisa an. Endlich an der richtigen Adresse, endlich am Ziel, um dann die nächste Enttäuschung zu erleben. Er wird nicht einmal empfangen. Der Prophet lässt ihn nicht herein in sein Haus und der Prophet kommt auch nicht heraus aus seinem Haus. Kann man so eigentlich mit einem Staatsgast umspringen? Elisa schickt nur einen Boten raus und lässt Naaman sagen, dass er sich 7-mal im Jordan waschen soll. Und Naaman ist das eindeutig zu wenig, denn das entspricht überhaupt nicht seinen Vorstellungen. Keine Zeremonie, kein Ritual, nicht einmal eine persönliche Begegnung mit dem Propheten. Waschen im Jordan, waschen in einem Fluss. Dafür hätte er eigentlich nicht die weite Reise machen müssen, denn Flüsse gab es auch bei ihm zu Hause. Und voller Zorn hat er sich dann abgewendet und wollte die Heimreise antreten. Wie sagt man da so schön? Außer Späßen nichts gewesen. Ihm ist das zu weit gegangen, was man ihm da zugemutet hat. Und sein Stolz hat das nicht zugelassen. So kann doch keine Heilung von Aussatz erfolgen. Was hatte die Dienerin gesagt? Der Prophet in Samaria könnte ihm helfen. Aber der Prophet hat ihm ja nicht geholfen, der ist ja nicht mal herausgekommen. Elisas Anweisung war für den Naaman zunächst keine Hilfe, denn er hatte so seine Vorstellungen, wie das abzugehen hat. Da hätte Elisa eben doch herauskommen sollen, persönlich erscheinen sollen, seinen Gott anrufen sollen und die Hände zum Tempel hin oder zum Himmel hin ausstrecken sollen. Aber die Anweisung Elisas, die stand im Raum. 7-mal waschen im Jordan. Und das war eigentlich und schlussendlich die Anweisung Gottes. Nur hat das Naaman in dem Moment nicht begriffen. Das hat er erst später eingesehen. Und deshalb war seine spontane Reaktion und Entscheidung rauf aufs Pferd und ab nach Hause. Aber zum Glück hatte er seine Diener dabei. Er war nicht allein. Und die Diener haben ihn unterwegs besänftigt, haben ihm gut zugeredet. Und das Positive an dieser Geschichte ist, dass der Naaman auch hier nicht zu stolz war, auf seine Diener zu hören. Er hat es doch geschafft, von seinem hohen Ross herunterzusteigen, wörtlich und im übertragenen Sinn. Und er ist dann doch noch in den Jordan gestiegen und hat sich untergetaucht. 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal. Und nichts ist passiert. Wie denn auch? Was soll das Wasser des Jordans schon Besonderes sein? Und er hat trotzdem weitergemacht. 6-mal, 7-mal. Und als er das getan hat, was ihm gesagt wurde, da ist das Wunder geschehen. Nach dem 7. Mal untertauchen, da ist der Aussatz weg. Komplett weg. Mehr noch. Sein Körper wurde wie der eines jungen Mannes. Naaman, könnte man sagen, hat so eine Art Verjüngungskur erlebt. Und damit hat Gott deutlich gemacht, dass er selber am Werk war. Jeder Gedanke an Zufall wird damit ausgeschlossen. Bei einer Spontanheilung wäre vielleicht der Aussatz weg gewesen, aber Naaman hätte nicht Haut und Muskeln eines jungen Mannes bekommen. Hier macht Gott deutlich, er selber ist am Werk. Er legt die Bedingungen fest. Er sagt, wie die Heilung zu bekommen ist. Das hat ja schon mit dem Hinweis des jüdischen Mädchens angefangen. In Samaria ist ein Mann Gottes, der helfen kann. Das ging weiter mit der Anweisung, 7-mal waschen im Jordan. Nicht 5-mal oder sonst wie vielmal, nicht im nächsten Teich oder in den Flüssen Syriens, 7-mal im Jordan. Mag uns komisch vorkommen. Und da, in dieser Situation, da war Glaube gefragt. Da war der Glaube Naamans herausgefordert. Und da hat er zunächst auch ganz schön versagt, weil ihm das einfach zu komisch vorgekommen ist. Aber das Schöne ist, dass Gott trotz des Eigensinns von Naaman zu seiner Zusage und Aussage gestanden ist. Gott hätte ja auch sagen können, na gut, wenn du nicht willst, dann lassen wir es eben bleiben. Ich mache jetzt nichts mehr. Du hast deine Chance gehabt, aber jetzt ist es vorbei. Nein, die Zusage Gottes, die Anweisung, die Gott durch Elisa gegeben hat, die hatte Bestand, bis Naaman soweit war, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Diese Zusage Gottes hatte Bestand, bis Naaman soweit war, dass er glauben konnte. Auch wenn es zunächst noch ein zaghafter Glaube war, ein Glaube, der auch erst durch gutes Zureden entstanden ist. Und da wird auch deutlich, dass zum biblischen Glauben immer ein Verhalten unsererseits gehört, eine Reaktion, eine Tat von uns Menschen. Biblischer Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten von biblischen Aussagen. Glaube und Gehorsam, Glaube und Tun, Glaube und Handeln, das gehört aus der Sicht der Bibel zusammen. Für Naaman war das eine ganz schöne Herausforderung. Und er war letztlich vor die Entscheidung gestellt, Heimreise oder Untertauchen im Jordan. Für Naaman war das ein notwendiger Glaube, ein Glaube, der schlussendlich auch seine Not gewendet hat. Denn erst als er seiner innerlichen Zustimmung dann auch die konkreten Schritte folgen ließ, wurde seine Not gewendet und beendet. Es war für Naaman ein notwendiger Glaube, denn wenn er sich nicht auf die Anweisung Gottes eingelassen hätte, dann wäre für ihn alles beim Alten geblieben, dann hätte er seinen Aussatz behalten. Und darin sehe ich eine Mahnung an uns, nämlich, dass es Gott genau nimmt mit seinen Anweisungen. Elisa hatte dem Naaman im Auftrag Gottes den genauen Hinweis geben müssen, 7-mal waschen im Jordan, nicht nur irgendwie pauschal, wasch dich mal im Jordan. Das hätte nicht genügt. Elisa musste die genauen Bedingungen mitteilen und Naaman musste sich genau dran halten. Es gab für Naaman nur diesen einen Weg. Und da gibt es im Wort Gottes noch eine Parallele dazu. Auch heute noch ist das so, wenn es um unser persönliches Heil geht, um unsere Erlösung die wir in unserem Herrn Jesus Christus bekommen können. Auch da hat sich Gott genau festgelegt und er hat es uns auch in seinem Wort mitgeteilt. Nur im Erlösungswerk von Jesus Christus, das Jesus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, nur darin können wir Vergebung unserer Schuld und Frieden mit Gott bekommen. Als Menschen, die losgelöst von Gott leben, die gottlos leben, sind wir im Bild gesprochen vom Aussatz der Sünde befallen. Und diese Sündhaftigkeit, die werden wir nur los, wenn wir die reinigende und vergebende Kraft des für uns vergossenen Blutes von Jesus Christus im Glauben annehmen. Auch da ist Glaube gefragt, notwendiger Glaube. Da kann man sich entweder darüber ärgern, dass Gott engstirnig sei, weil es Frieden mit ihm nur in Jesus Christus geben kann. Man kann Gott da Kleinigkeit oder Engstirnigkeit vorwerfen, wenn Gottes Wort sagt, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Aber Tatsache ist, dass jeder, der sich auf das Angebot Gottes einlässt, in Jesus Christus Vergebung der Schuld und neues Leben zu bekommen, dass der das tatsächlich auch erfährt. Auch hier steht Gott zu seinem Wort, zu seinen Aussagen und Zusagen. Und Gott wartet auf uns, Gott wartet auf dich, dass wir zu ihm kommen. Und wer ehrlich und offen zu ihm kommt, den wird er nicht abweisen. Naaman ist dann voller Freude zu Elisa zurückgekehrt und hat seine Erfahrung bezeugt. Nun weiß ich, dass es in keinem anderen Land außer in Israel einen lebendigen Gott gibt. Und der einzig wahre und lebendige Gott, der Gott Israels, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in ihm ist Heilung zu erfahren. Damals für Naaman Heilung vom Aussatz und für uns heute Heilung und Erlösung, Vergebung und Rechtfertigung von unserer Sünde und Schuld. Naaman wollte sich dafür mit einem großen Geldgeschenk bedanken, aber Elisa hat nichts angenommen. Auch da sehen wir wieder eine Parallele. Die Gnade Gottes, das Heil und die Erlösung in Jesus Christus, das bekommen wir entweder als Geschenk oder gar nicht. Denn die Gnade Gottes können wir uns weder kaufen noch verdienen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, wer es nachlesen will, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus euren Werken, damit sich niemand rühme. Naaman wollte dann künftig keine anderen Götter mehr anbieten, sondern nur noch den Gott Israels, den er als den wahren und den helfenden Herrn und Gott erfahren hatte. Und Gott möchte, dass auch wir ihm allein vertrauen, dass wir ihm folgen, dass wir ihm treu sind, dass wir ihn anbeten und auch ihm dienen. Und auch dazu ist Glaube gefragt. Das war bei Naaman so, das ist bei uns heute so. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich bitte euch noch aufzustehen und wir schließen mit einem Gebet ab. Vater im Himmel, wir stehen jetzt vor dir im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ich danke dir für dieses dein Wort, für dieses mutmachende Wort. Du zeigst uns in deinem Wort, dass wir zu dir kommen dürfen mit allem Möglichen und Unmöglichen, denn für dich ist nichts unmöglich. Herr, ich danke dir, dass du über allem stehst, dass du alles weißt und dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Danke, dass wir uns als deine Kinder jederzeit und an jedem Ort an dich wenden dürfen und dass wir dir unsere Anliegen bringen dürfen. Ich danke dir, dass wir durch Glauben Frieden mit dir bekommen konnten und heute noch bekommen können, wer diesen Frieden mit dir noch nicht hat. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du die Grundlage dafür geschaffen hast und dass wir in deinen Wunden und in deinem Blut Heilung und Erlösung und Vergebung erfahren durften. Und Herr, ich danke dir auch, dass wir in wirklich großen Schwierigkeiten oder sogar Krisen uns an dich wenden dürfen. Auch da ist für dich nichts unmöglich. Und für uns ist oft die Schwierigkeit, nicht zu wissen, was du willst, nicht zu wissen, wie der Weg ausgehen wird, so wie es bei Elke und Willi aktuell auch ist. Und auch da bete ich darum, dass du unseren Glauben stärkst, dass du uns an der Hand nimmst und uns führst, wenn wir den vor uns liegenden Weg nicht erkennen können. Und auch da bitte ich dich, dass du uns Vertrauen schenkst, dass wir immer wieder zurückkehren können zu dir und neu Vertrauen fassen können, dir neu vertrauen können und mit dir zusammen neu Schritte tun können, auch wenn es schwer ist, auch wenn wir das Ende des Weges nicht können. Bei Naaman haben wir gesehen, dass du es zu einem guten Ende gebracht hast. Und wir vertrauen dir, dass du auch uns schlussendlich zum Ziel bringen wirst und dass du uns auf diesem Weg nicht zu Schanden werden lässt, dass du uns nicht abstürzen lassen wirst. Und so bete ich auch darum, dass wir deine Hilfe, deine Kraft, deinen Beistand in der vor uns liegenden Alltagswoche erfahren und erleben dürfen und dass wir den ganz tiefen Frieden in unserem Herzen tragen dürfen, den nur du geben kannst. Amen.